Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Recap-Episode. Wir reden heute über das komplette Jahr 2024 und ich bin hier mit einem ganz besonderen Gast, einmal Franz und einmal auch mit Anne-Sophie. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, einmal, um es ja in Worten zusammenzufassen, Franz, 76 Gäste, 2926 Minuten und 21.496 Streams. Das ist echt richtig beeindruckend. Welcher Besuch ist dir denn am meisten hängen geblieben?
Ja, hallo erstmal. Also danke, Anni, für die Anmoderation. Anne-Sophie, du bist natürlich der besondere Gast, den Anni erwähnt hat.
Danke.
Das sehen wir schon.
Genau, weil heute ist ja mal sozusagen das ganze Dreiergespann um den Podcast herum dabei. Das finde ich erstmal ganz cool, weil dann die Leute auch mal kennenlernen, wer nämlich die Shownotes schreibt und wer auch korrigiert, wenn ich irgendwas falsch mache und es beim Schneiden oder beim Aufnehmen der Episode nicht merke. Das seid nämlich ihr beide. Deswegen danke euch erstmal und für mich ein ganz besonderer Kontakt oder ja, nicht Gast, aber Kontakt, der hängen geblieben ist, seid natürlich ihr beide. Und jetzt, was ist besonders hängen geblieben? Also, ich glaube, die Episoden, um das ein bisschen einzugrenzen, ihr wisst ja, ich mag das immer nicht so einzelne Episoden hervorzuheben, aber die Episoden, die besonders hängen bleiben, sind tatsächlich die, bei denen ich die Gäste vor Ort besuche, weil ich natürlich viel mehr mitkriege als nur dieses Interview und weil ich natürlich nicht in meinem gewohnten Umfeld hier bei uns bin, sondern die Leute dort vor Ort treffe. Wir machen dann meistens auch einen Rundgang. Ich lerne da ein paar Leute auf dem Weg kennen, sehe manchmal auch die Produktion, also wie so das ganze Arbeiten und das ganze Produkt um die Company herum, die ich dann dort bin oder die Dienstleistung entsteht. Und da sind, glaube ich, die Episoden, die für mich sehr, sehr stark hängen bleiben. Und da habe ich dann auch eine kleine Änderung für, wenn wir dann den Ausblick machen für 2025, was es sozusagen mehr geben wird und wo ich auch mehr drauf eingehen würde. Aber vielleicht jetzt noch, um die Frage zu beantworten, also welche Episoden sind mir jetzt jüngst da speziell hängen geblieben? Also ich war natürlich dieses Jahr bei unterschiedlichen Unternehmen. Ich war zum Beispiel bei Microsoft, habe die Anna Kopp nochmal besucht, da haben wir über KI gesprochen, dann war ich hier in München im Microsoft Office. Es ist auch eigentlich immer ziemlich cool, mal dort zu sein, weil man natürlich auch wieder wahnsinnig viele Leute kennt, die ich teilweise selber noch aus meiner Vergangenheit kenne oder trifft, die dort arbeiten, die sozusagen gerade auch mit solchen Sachen wie KI zu tun haben oder eben auch am jüngsten Zeitgeist arbeiten. Also so ein Tech-Office zu besuchen, ist schon auch immer bleibt immer sehr viel hängen. Andererseits war ich zum Beispiel bei Alex Stamm, bei einem der ja, Weltmarktführer im Bau von so temporären Zelten und temporären Gebäuden. Und das war natürlich auch sehr eindrucksvoll, wenn man halt durch die Produktion einfach geht. Man lernt dann dort Leute kennen. Ich habe dann dort sogar vom Produktionsleiter eine Führung gekriegt, der mir dann gezeigt hat, okay, hier sind die Montagehallen oder die Werkstätten, da werden die Zelte so Schritt für Schritt gebaut. Dann gibt es auch noch hier einen Bereich, da sind die Zelte dann, die verliehen werden. Und so ist natürlich, bevor man in so eine Episode geht, eine ganz andere, sag ich mal, Verknüpfung mit den einzelnen Themen und mit dem Produkt und auch mit dem Service der Company. Ich war ja auch im Sacher Hotel dieses Jahr in Wien und habe dort sozusagen wirklich das Sacher Hotel ja selber auch mir anschauen können und mal so mitgekriegt, wie sind dort die Suiten aufgebaut, wie ist das? Das ist ja so ein sehr traditionsreiches Unternehmen und ein sehr traditionsreiches Hotel. Und wenn man dort hingeht, ist es so, man kommt da hin und man hat eigentlich das Gefühl, man reist auch in der Zeit, weil irgendwie alles so noch irgendwie so super erhalten ist. Natürlich gibt es auch neue Sachen, die dort sind, also unbedingt die Episode reinhören, dann erfährt man die nämlich. Aber man hat wirklich so das Gefühl, wenn man da durch die Hallen geht und die ganzen Fotos sieht von so Präsidenten von vor 10 Jahren, 50 Jahren, aber auch eben von vor 100 Jahren, das ist echt irre. Und wenn man dann in die Episode reingeht, hat man natürlich ganz andere Gedanken und auch stellt auch ganz andere Fragen. Und ich finde, das merkt man dann auch in den Episoden dann, dass ich natürlich da nicht nur eine, sag ich mal, Vorbereitung gemacht habe online, wo ich mir die Sachen irgendwie theoretisch reingelesen habe, sondern eben auch eine Vorbereitung noch offline bei den Leuten bekommen habe. Und ich glaube, das sind die so am meisten hängen bleiben.
Du hast die Torte auch probiert, oder?
Ich habe die Torte probiert und ein Tipp, den ich von einer Freundin aus Wien habe, die Würfel sind der eigentliche Tipp. Es gibt Sacher-Torte, das ist ja ganz normal die runde Torte, und es gibt aber auch die Sacher-Torte als Würfel. Die sind so wie so kleine Würfel, schon ein bisschen größer, also nicht so Domino-Würfel, sondern größer. Aber die sind anscheinend fluffiger und sie hat gesagt, also sie mag die lieber und ich habe die probiert und ich fand die auch richtig, richtig gut. Ich habe auch die Torte probiert, fand ich auch richtig, richtig gut, aber...
Richtig harter Job.
Ja, ich war wirklich am Grinden, ja. Hustle.
Ja. Dann starten wir schon mal rein mit dem Tipp. Probiert alle Sachertortenwürfel. Wir wollen ja heute in der Episode auch ein bisschen so hinter die Kulissen blicken, auch was Shownotes angeht oder was steckt überhaupt hinter einer Episode. Oft klicken Leute hier einfach auf Play, aber wissen gar nicht, was so an Arbeit dahinter steckt. So, Franz, wie läuft das denn ab? Wie findest du die Leute und wie funktioniert es dann, dass so eine Episode überhaupt entsteht?
Das ist echt auch eine Frage, die mir die meisten Leute stellen, wie ich auf sie komme. Ich bin eigentlich wirklich zu 90% auf LinkedIn unterwegs und schaue mir dort die Leute an. Einfach, weil man sieht dort, was die gemacht haben früher, wo die gearbeitet haben. Und es ist ja schon, ich weiß gar nicht, ist eine gute Frage an euch. Ich mache noch kurz den Gedanken fertig und dann frage ich euch die Frage. Aber man sieht die Karriere der Leute, man sieht dann, was die früher gemacht haben, was die gelernt haben. Und man sieht auch so ein bisschen, wenn die was posten auf LinkedIn, zumindest wie die ticken und was die, in was für Richtungen deren Content dann gegebenenfalls auch geht. Und dann, meistens komme ich dann auf die Leute entweder durch die Suche oder durch also schon von vernetzte andere Leute oder halt auch durch Posts, die haben, die ich dann irgendwie so in meiner Wand dann sehe und dann klicke ich die an, schaue mir die an und wenn die interessant sind, schreibe ich die an und zwar so lange, bis zusagen oder absagen. Also nicht antworten, alle da draußen, wenn ich euch schon mal geschrieben habe, ihr hört das und ihr habt noch nicht geantwortet, ich schreibe so lange, bis ihr mir schreibt, nee, auf gar keinen Fall oder nee, nicht jetzt oder wir machen das. Und so komme ich an die Leute, so entsteht dann natürlich so eine Art Longlist an Leuten, die ich anschreibe. Es antwortet ja nicht jeder und manche haben auch einfach jetzt noch keine Zeit. Bei manchen dauert es irgendwie 1-2 Jahre, bis ich die dann irgendwie vors Mikrofon kriege. Deswegen braucht man immer so einen kontinuierlichen Flow an neuen Opportunitäten oder eben Kandidaten, die halt in Frage kommen. Und so entstehen dann aus diesen Gesprächen dann die Gästeliste für Behind the Scene.
Und dann ist die Aufnahme, dann der Schnitt und dann ja die Shownotes.
Genau. Dann ist die Aufnahme manchmal vor Ort und manchmal so, wie wir das jetzt auch machen, digital. Dann kriegst du aus den Aufnahmen ja jeweils Spuren raus. Die Spuren müssen dann aufgewertet und synchronisiert werden und natürlich auch so, dass sie sich einigermaßen gleich anhören, wenn man unterschiedliche Mikrofone benutzt, was bei den Vorortaufnahmen nicht der Fall ist. Dann wird die Episode noch so geschnitten, wenn irgendwelche Sachen rausgenommen werden, wobei ich da keinen, also ich bin nicht jemand, der M's und so weiter rausschneidet, wie man bestimmt schon gemerkt hat. Insofern sind das nur Sachen, wo die Kandidaten gesagt haben, oh, das hätte ich eigentlich gar nicht sagen dürfen oder der Abschnitt gefällt mir nicht, kannst du den bitte rausnehmen. Also es ist wirklich fast ungeschnittenes Podcast, würde ich sagen. Ja, und dann geht's weiter, dann wird von künstlicher Intelligenz die erste Version der Shownotes erstellt, die meistens, könnt ihr gleich nochmal sagen, nicht so gut ist, aber zumindest inhaltlich schon mal gar nicht so schlecht, das zusammenfasst, was im Transkript sozusagen drin steht. Und dann kommt ja ihr sozusagen mit in den Prozess rein.
Ja, Anne-Sophie, du bist ja seit Beginn dabei. Vielleicht kannst du ja so erzählen, so wie, was man dann macht und wie es ist.
Ja, also damals ganz am Anfang war das noch ohne dem KI-Tool. Da haben wir uns tatsächlich immer, oder habe ich mir jede Episode immer angehört und dann die wichtigsten Informationen eben rausgeschnitten. Aber jetzt mit dem neuen KI-Tool ist es auf jeden Fall schon ein bisschen einfacher und funktioniert auch schneller. Und ja, genau, im Endeffekt lesen wir uns einfach die Zusammenfassung mit dem KI-Tool durch und versuchen wir mal, möglichst coole Zitate rauszusuchen und spannende Zitate, die für unsere Hörer halt interessant sein könnten. Und genau, dann schreiben wir eben unsere Zusammenfassung. Und davon haben wir tatsächlich dieses Jahr 44 Word-Seiten geschrieben. ja, und dann werden die nochmal korrigiert. Und dann laden wir das auf so Plattform, also auf den Plattformen hoch, damit es dann eben auch pünktlich veröffentlicht wird und auch nochmal auf unserer Webseite.
So ist es, ja. Insgesamt haben wir sogar über fast 120 Seiten.
Ja, seit Beginn über 120 Seiten. Ja.
Ja, es wird auch nochmal, die muss ich auch nochmal kurz parken, den Gedanken mit den Shownotes und mit den Transkripten, kommt auch später nochmal vor. Aber jetzt noch schnell die Frage an euch, weil ich vorher gesagt habe, ich schaue mir die Karriere der Leute an. Würdet ihr sagen, was ist das für eine Kategorie-Podcast, den wir machen? Der ist ja gelistet im Management-Segment, also Management-Podcast. Finde ich, passt auch ganz gut zu den Zuhörenden, weil die meisten Leute sind halt Manager, Top-Level-Manager und Managerin. Aber was würdet ihr sagen, wenn ihr eine Kategorie dafür geben müsstet, was wäre das dann? Vielleicht Anne-Sophie, du zuerst.
Boah, das ist echt eine gute Frage, weil an sich würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass Management passt, aber es ist ja auch irgendwie so eine Form, also so Unterhaltung.
Ja.
Also es macht ja auch schon Spaß, euch so zuzuhören, jetzt nicht unbedingt. Also ich finde, man muss den Podcast nicht hören, wenn man unbedingt den C-Level will. Ich finde ihn auch einfach so interessant, über die Werdegänge der Leute mehr zu erfahren. Und was ich auch immer besonders, was mich halt, also was für mich den Podcast so wirklich auch spannend macht, ist, man lernt so viele Unternehmen kennen. Und was die machen. Und ich finde, man bekommt auch eine ganz andere Sicht auf die einzelnen Produkte, die dir auch im Alltag begegnen, weil du dir so denkst, oh, das ist viel komplexer als das, was man am Ende sieht. Deshalb Management auf jeden Fall. Ja, wenn es so eine Kategorie, ja, Unterhaltung, leichte Kost.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist auch das, was als Feedback oft kommt, dass die Leute sagen, es ist zwar ein Business- oder Management-orientierter Podcast, trotzdem ist es aber auch sehr unterhaltend. Karriere könnte man auch sagen, es ist auch ein bisschen Karriere,
auf jeden Fall.
Was man sagt. Aber ja, es ist schwer. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man da keine so richtige Kategorie hat. Aber ja, was denkst du, Anni?
Ja, ich würde genau dasselbe sagen, aber vielleicht auch ein bisschen Wissen. Also wenn Leute dabei sind, die schon Tipps geben, mit denen man jetzt noch, die man echt noch nicht so oft gehört hat, oder Leute, die schon so 60, 50 Jahre oder so irgendwas machen und dann darüber reden. Also ich habe schon öfter Sachen gelernt, wo ich noch nicht so viel davon gehört hatte, wo ich mir so dachte, jetzt habe ich schon was Neues auch gelernt. Also es ist Unterhaltung, aber auch, würde ich sagen, teilweise kommt glaube ich auf den Gast dann auch voll schon auch Wissen, dass es so eine Mischung ist, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Ja gut, also ich habe natürlich, also unbedingt bis zum Schluss durchhören, weil ich habe zwei, drei Themen, die sozusagen Neuerungen werden. Die kommen dann natürlich erst im Laufe des Jahres online mit den Episoden, die dann auch im neuen Jahr aufgenommen werden. Aber gebt ihr doch mal noch ein bisschen Einblick in unseren Rückblick sozusagen.
Ann-Sophie, vielleicht kannst du, was ich richtig interessant finde, vielleicht kannst du erzählen über die HörerInnen, aus welchen Ländern die kamen, weil das hat uns selber sehr überrascht.
Ja, das stimmt. Also dieses Jahr, es war echt sehr beeindruckend. Wir hatten tatsächlich HörerInnen aus jedem Kontinent, also exklusive Antarktis. Darunter waren, also wir hatten Hörer in Syrien, Tansania, Niederlande, Neuseeland, also wirklich überall auf der Welt. Und es ist schon cool zu sehen, wenn ja auch unsere Arbeit, also natürlich auch die Arbeit von Franz, aber wir sind ja auch ein Teil davon, wenn man so sieht, wie weit verbreitet es ist. Und das ist schon echt cool.
Ja, ich finde es auch interessant. Ich glaube, es sind natürlich oft Leute, die dann wahrscheinlich reisen auch, ne, die Deutsch sprechen. Aber es gibt, klar, du erreichst mit so einem Format natürlich theoretisch die ganze Welt. Finde ich auch echt ganz interessant, dass so ein Podcast ist ja eigentlich wie so eine Produktion, wie so eine Mediaproduktion. Also könnte man, also wie früher halt Fernsehen nur eigentlich ging und Radio, kann man jetzt so zu dritt, wie wir jetzt hier sind, irgendwie, wenn es sein muss, aus einem Zimmer heraus sowas machen mit nur einem Laptop. Das ist schon ein interessanter technologischer Fortschritt im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so, wo man das alles irgendwie in so Studios produzieren musste.
Was auch ganz interessant war, die kürzeste Episode war so 26 Minuten und die längste 53. Hattest du dieses Jahr, also letztes Jahr auch einen Gast von uns, der gar nicht mehr aufhören wollte zu reden? Auch schon mal, oder jemand, wo du dachtest, das ist jetzt schon fast zu kurz, gibt es auch?
Ja, also ich bin tendenziell immer zu lang. Also wenn ich den Podcast machen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher ein 2-Stunden-Format draus machen, weil ich dann einfach so lange frage, bis mir nichts mehr einfällt und dann würde ich aufhören. Aber das kann man ja so nicht machen. Man muss sich auch ein bisschen nach dem orientieren, was die Leute möchten. Und die finden das schon nicht schlecht, wenn man so um die 30 Minuten das macht, weil das so ein Commute ist oder einmal in die Arbeit fahren oder irgendwo hinfahren, sind meistens nicht länger als 30 Minuten. Deswegen versuche ich mich immer zwischen, ich würde gern 2 Stunden reden und ich würde mich gerne an diese 25, 30 Minuten Commute halten. Und dazwischen passiert es halt dann alles Mögliche. Also einen Gast hatte ich nicht, der nicht aufgehört hat, aber es kann sein, dass ich bei der einen oder anderen Episode mir halt immer wieder Fragen eingefallen sind, die ich dann halt auch einfach stelle. Und eine Neuerung, die ich auf jeden Fall machen würde, das ist vielleicht jetzt nicht die wichtigste, aber ich möchte, dass die Episoden alle noch individueller werden. Wir haben ja einen Ablaufplan, also wer bist du, was machst du, wie bist du da hingekommen und was hast du für Tipps, um dort auch zu bleiben. Aber ich will die Leute nicht durch diesen Plan durchjagen in den nächsten Episoden, sondern ich möchte, dass die Gäste und alle, die zu mir in die Show kommen, auch einfach die Möglichkeit kriegen, eine komplett eigene Episode zu erstellen. Und wenn die Leute mehr über ihren Werdegang sprechen wollen, dann machen sie das. Wenn sie mehr über ihre Company und über aktuelle Herausforderungen sprechen wollen, dann machen sie das. Und wenn sie gerne nur über Tipps, Leadership und Change und ja, was man halt da so alles besser machen kann, sprechen möchte, dann machen sie das. Also mir ist es wichtig, dass das ein Interviewformat ist und dass in Zukunft wir nicht sozusagen durch das Format also vorgeben, was die Leute sagen, weil da würde ich euch dann auch gleich nochmal fragen, was sind eigentlich so die Learnings aus dem C-Level? Da glaube ich, gibt es so ein paar, die immer wieder kommen und auch ein ähnliches Schema. Insofern macht es das Format, unseres Format denn dann noch in Zukunft einzigartig, wenn wir immer die gleiche Frage stellen und dann natürlich auch ähnliche Antworten kriegen. Und das glaube ich halt nicht. Und deswegen noch individuellere Episoden. Die Leute geben eigentlich mehr vor, wie am Ende die Episode ist, was jetzt auch schon teilweise so ist. Und wir geben wirklich dem Interviewformat die komplette Macht zurück. Sprich, im Interview entstehen natürlich auch die Fragen dadurch, was die Leute einem erzählen. Und da kann das dann für jeden spannenden Gast, den ich halt irgendwie vorher mal spannend empfunden habe, dann auch eine jeweilige individuelle Episode werden. So, ne? Genau. Was haltet ihr davon?
Ja. Ja, mega gut, weil Annie, also wir hatten ja zu dritt auch, weil wir ab und zu unsere Things haben, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass ja teilweise schon sehr redundant ist. Mhm. Deshalb, ja, finde ich die Idee echt mega gut.
Mhm. Ja.
Wenn ihr so überlegen müsstet, aus welchen Industrien oder also einmal, was würdet ihr sagen, aus welchen Industrien kamen die meisten Gäste aus 2024 und welches Thema, wenn ihr so ein Wort sagen müsstet, worüber die meisten so geredet haben, könntet ihr das so zusammenfassen? Ist schwierig, weil alle haben ja schon über alles geredet, aber wenn ihr so sagen müsstet, was würdet ihr sagen, war so ein Thema, was oft aufkam, so richtig wichtig war, so letztes Jahr?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, Digitalisierung und Transformation und dieser Wandel, wie sich halt jetzt einfach unsere Wirtschaft verändert. Mhm. Ja.
Glaube ich auch.
Und natürlich KI. Ja.
Ja. Also ich denke auch so, ich habe ja jetzt auch in den letzten 20, 30 Episoden auch immer schon so nach den Challenges gefragt und viele Leute, zumindest ist es gefühlt so, ich habe das jetzt noch nicht genau angeguckt, aber die sagen, dass die Geschwindigkeit des Wandels, also dass es immer im Wandel ist und dass sich immer alles verändern muss, das glaube ich, scheinen schon alle verstanden zu haben jetzt. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so, sag ich mal, ganz neue Themen, sondern eben einfach die Geschwindigkeit, wie schnell sich es wandelt. Das ist halt das Heftige, weil du, wenn du das Thema Beispiel KI nimmst, mit jeder Veröffentlichung, mit einer neuen Version von, egal ob es Gemini oder ChatGPT oder was auch immer ist, gefühlt ist es so viel besser als vorher und kann so viel neue Sachen als vorher, dass das einfach so, okay, jetzt muss ich wieder gefühlt nochmal von Neuem anfangen und diese Rate der Geschwindigkeit, der Veränderung sozusagen, die treibt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute da draußen gerade rum. Wie man damit umgeht. Ne? Man muss ja immer quasi als C-Level-Manager oder Managerin muss man immer das ganze Team, was man ja mitnehmen muss, dann immer mitziehen. Und wenn sich das immer wieder alles ändert und immer wieder alles ist neu, dann ist das natürlich super unruhig und das zu managen, dass da die Leute also auch am Ball bleiben und dabei bleiben, ist halt schon schwierig. Mhm.
Hast du ja auch gerade gesagt, mit dem, was das Learning für uns ist, weil wir jede Episode quasi gehört oder gelesen haben, das ist bei mir, ich würde sagen, fast am meisten hängen geblieben mit dem Team. Immer nochmal dieses, das ist kein Ding, im C-Level ist alleine alles zu machen, sondern dass man immer, so viele haben immer gesagt, das Team mitnehmen, nicht vergessen, welche Leute dahinter stecken und auch dieses Motto, das eigentlich am besten ist, wenn man im C-Level ist, wenn das Team ohne einen alles machen könnte, wenn man nicht da wäre.
Ja.
Das ist bei mir fast, also eines der Learnings war das auf jeden Fall.
Ja,
bei mir auch, wie wichtig das Team ist. Aber was ich auch eigentlich ganz, sag ich mal, beruhigend fand, ist, dass viele auch meinten, so ja, also natürlich, du musst hart arbeiten, ein bisschen Glück ist auch dabei, aber man soll auch nicht zu viel planen, weil am Ende passiert eh immer alles anders. Und ich meine, Annie und ich, wir sind ja jetzt beide in unserem Master. Das bedeutet, bald beginnt dann bei uns auch der Ernst des Lebens. Und das finde ich so als für die jungen Hörer ziemlich, ja, wie gesagt, beruhigend einfach, dass man einfach so sieht, ja, es wird schon irgendwie, es klappt. Und man soll sich nicht zu viele Gedanken machen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch so, wenn man das Format regelmäßig hört, kriegt man immer auch wieder so Themen, die einem wieder gesagt werden, wie zum Beispiel eben, was ihr gerade gesagt habt, mit den Teams und auch mit dem Zuhören und dass sich natürlich die Fähigkeiten im C-Level ein bisschen verändern, dadurch, dass der Wandel schneller geht und die Leute natürlich auch andere Skillset haben oder andere Ausbildungen. Und ich glaube, da ist es einfach beruhigend, wenn man immer wieder Gäste hat, die einem auch ähnliche Sachen dann wieder sagen und auch erfrischend, wenn dann mal jemand dabei ist, der halt so was ganz anderes irgendwie oder ganz andere Praktiken mal mit reinkriegt. Und da ist es wieder auch, um wieder aufs Interviewformat zurückzukommen. Ich glaube, Behind the Sea, weniger als ein Management-Ratgeber, ist es, glaube ich, auch mehr Unterhaltung und Inspiration aus dem Management, für das Management dann vielleicht auch wieder, aber theoretisch ja, wie du gesagt hast, auch für jeden, der sich einfach dafür interessiert.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal zurückgucken ins letzte Jahr, vielleicht an Sophie kannst du sagen, was waren denn die Top 3 Episoden mit den meisten Hörenden? Vielleicht interessiert es ja auch ein paar ZuhörerInnen. So, was war so, was waren die beliebtesten Gäste? Natürlich
alle. Ja, alle. Aber die ein bisschen mehr herausgestochen haben, war einmal Episode 173 mit Anna-Sophie Herken. Die ist die Managing Director von der GIZ. Auf Platz 2 haben wir Episode 136 mit Dr. Klaus Bischoff. Der Titel klingt auch ziemlich, oder ist auch ziemlich spannend. Da geht's, also der Titel lautet: Die richtige Balance ist entscheidend. Wenn ihr mehr erfahren wollt, hört gerne rein. Und auf Platz 3 haben wir Episode 175 mit Philipp Dehn. Das ist der CEO von Dehn. An die Episode kann ich mich tatsächlich auch noch gut erinnern, weil er hat auch viel über Familienunternehmen gesprochen, wie der Wechsel, der Generationenwechsel innerhalb des Familienunternehmens war. Kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Hört gerne rein.
Sehr gut. Also interessant. Ich wusste es tatsächlich jetzt noch gar nicht. Also ich schaue da ja seltener rein, weil ich das Format nicht auf die klassischen Kennzahlen im Podcast optimiere. Das kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Das ist ganz interessant, weil normalerweise, wenn man ein Podcast-Format macht und das besonders gut laufen soll, dann optimiert man natürlich auf Impressionen, auf Reichweite und auf Engagement, weil man natürlich ultimativ Werbeplatzierungen verkaufen möchte. Ja, also alle da draußen, die nicht verstehen, wie Leute Podcasts verdienen, die verdienen natürlich mit den Platzierungen von Werbung Geld. Und wenn keine Werbung darin platziert ist, dann gibt es entweder eine große Kooperation oder Institution, die dahinter steht, die das Ganze finanziert. Oder jemand macht das tatsächlich for free oder halt eben gegen den eigenen Aufwand, den man nicht entgütet kriegt. Und je nachdem, in welcher Kategorie man sich befindet und was man natürlich mit dem Format erzielen möchte, optimiert man dahingehend natürlich. Und wir sind an der Stelle, an der wir jetzt sind, weitestgehend frei davon, auf die regulären Arten von Placements zu optimieren. Sprich, wir müssen theoretisch nicht auf Impressionen und auf Reichweite sozusagen optimieren, sondern was wir machen ist, wir optimieren auf die Community und auf das Netzwerk, was durch Behind the Scene entsteht. Sprich, mit jedem Gast, der dazukommt und mit jedem neuen Zuhörer, der dazukommt, wollen wir, dass das sowohl, also auf der einen Seite eine Community wird, auf der anderen Seite natürlich ein Netzwerk der Gäste wird. Und dahingehend ist es natürlich eigentlich irrelevant, wie viele Leute das dann schlussendlich hören. Klar ist die Community dann größer, wenn, sage ich mal, 20.000 Leute hören und statt 2.000 Leuten. Aber so eine Community muss man natürlich auch anders managen und eine 2000er Community ist natürlich auch anders als eine 20 oder 200 Personen Community im Sinne von, was macht man mit denen? Weil mit 2000 Leuten kann man natürlich abends nicht essen gehen. Also kann man schon, aber wäre dann ein schräges Abendessen. Aber ja, also nur um das quasi auch mal so ein bisschen also dazu leuchten. Aber mich freut es natürlich, wenn Episoden sehr gut klicken und dann auch natürlich in Summe die Streams und die Zuhörer und so steigen.
Und es hat uns auch voll gefreut, dass die Hörerinnenschaft auch gestiegen ist im Vergleich zu 2023.
Mhm, genau. Schön. Also 24% mehr Hörer und 26% mehr Streams. Cool. Ja, es ist schon cool, diese positive Tendenz auf jeden Fall zu sehen.
Voll. Und es sind ja erst 2 Jahre, was im Podcast-Bereich ja super gering ist, weil man muss ja überlegen, es gibt beim Podcast kein so richtiges algorithmisches viral gehen oder so. Ja, klar kann man so eine Episode mal von der New York Times aufgeschnappt werden, dann wird die gepostet und dann gucken das sich dann vielleicht 20 Leute an. Aber es gibt nicht sowas wie bei YouTube oder bei Instagram, dass so Bilder oder Episoden richtig viral gehen können, weil natürlich wenig Leute da draußen, es gibt ja keine Posting-Wall oder sowas bei Podcasts und es gibt zwar Vorschläge und Features und solche Sachen, aber die meisten Leute kommen anders auf Podcasts und das ist durch Mund zu Mund. Und wenn das natürlich dann um 25% steigt, weiß man, okay, es gibt mehr Leute, die Leute erzählen es weiter, es gibt noch mehr Leute, die es dann auch weiter erzählen, was ja wirklich dann zeigt, dass die Leute davon einen Impact hatten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was auf Social Media sehe, dann muss schon, es muss schon, also dass ich das jemand anderen weitererzähle. Also das muss schon dann in echt cool sein oder weiterschick. Und das ist ja bei uns schon der Fall, sonst würden die Leute ja nicht mehr werden. Das freut mich halt riesig, ja.
Vor allem bei der bestehenden Konkurrenz, es gibt ja viele Podcasts, dann ist es schon cool.
Total, ja. Und wir machen uns da auch echt gut. Also ich glaube, wenn man so in die Management-Kategorie guckt, wir sind so jemand, der immer wieder in die Charts reinkommt, aber auch wieder rausfällt. Also wir sind auch keine sichere Nummer. Also es gibt so ein paar Leute, die sind gefühlt irgendwie so permanent in den Top 10, Top 20, Top 50. Und es gibt so welche, die fallen immer mal wieder raus, je nachdem, wie gut die Episoden dann einzeln laufen. Und ich glaube, bei uns ist so, in der Regel sind wir schon in den Top 100, würde ich sagen, durchschnittlich, wenn man da reinschaut, oder Top 50 sogar. Aber es gibt auch immer mal Zeiten, wo wir in die Top 30, Top 20 reinkommen mit gut laufenden Episoden oder wenn auch mal mehr veröffentlicht wird. Und das ist schon cool, weil wäre es da noch so? Da sind so Sachen wie McKinsey, BCG, da ist die Wirtschaftswoche, da ist das Manager-Magazin, da ist das Handelsblatt, da ist die FAZ. Also da sind wirklich riesengroße Medienhäuser, die Zeit, natürlich nicht zu vergessen, mit denen wir da eigentlich ja auf zumindest dieser Management-Kategorie und mit unserem Format ja mithalten. Noch nicht, wie gesagt, noch nicht permanent, aber wird noch.
Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass wir, dass es immer weiter wächst. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Neuerungen jetzt fürs neue, also für dieses Jahr 2025. Ja, also einmal hatten wir überlegt, dass wir jetzt mehr Videopodcasts machen, vielleicht auch mal eine Episode auf Englisch. Franz, hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die dir einfallen?
Genau, also erstmal formattechnisch hast du schon gesagt, da gibt es drei neue Punkte, auf die wir jetzt im 2025 mehr achten. Das eine ist Interview first, ja, also es geht wirklich darum, dass es ein Interviewformat ist. Es geht nicht darum, Tipps rauszuholen etc., sondern irgendjemand hat mir jemanden empfohlen, ich fand jemanden spannend und alle Leute, die das dann im Nachgang hören, finden die Person höchstwahrscheinlich auch ganz interessant und haben durch dieses Interviewformat die Möglichkeit zu sehen, wie ist die Person dahin gekommen, wo sie heute ist. Und warum ist sie vielleicht auch dazu dahin gekommen und wie tickt die Person? Ja, also wirklich diese Frage, wie tickt die Person, ist eigentlich so die Hauptfrage im Format. Das Zweite ist, hast du schon gesagt, es gibt vielleicht auch mal die ein oder andere englische Episode. Da gibt es einfach ein paar Gäste, die ich spannend finde, aber die man halt einfach nur auf englischer Sprache interviewen kann. Insofern, und man schließt natürlich dann dadurch natürlich auch die ganzen interessanten Gäste nicht aus, die man theoretisch einladen könnte in das Format. Das Dritte ist Video. Video bin ich ein bisschen skeptisch. Auf der einen Seite stimmt, ist es super wichtig und es ist erhöht auch wieder dieses, man wird entdeckt, weil man natürlich dann auf YouTube auch posten kann. Und es gibt sicherlich da draußen auch viele Leute, die gerne gucken, also die sich ein Interview gerne angucken, so wie eine Talkshow. Ja? Und ich finde aber trotzdem, dass das Podcast-Format, so wie ich es kennengelernt habe und auch irgendwie super mag, halt auch so schön ist, dass man es eben nicht vom Bildschirm macht, sondern dass man eben gehen kann dabei, dass man Fahrrad fahren kann dabei oder auf dem Hometrainer oder halt irgendwie so beim Autofahren oder so ist oder beim Spazierengehen, Hund rausgehen und so weiter. Das ist ja eigentlich das Coole daran auch mit, sehr viel daran. Deswegen möchte ich eigentlich dem Ganzen nicht unbedingt zu viel Stellenwert geben, dass man dabei auch auf dem Screen guckt. Ich hoffe, dass das Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das
ich glaube, die Abwechslung macht's.
Voll.
So, die Option zu haben überhaupt.
Genau, ja.
Und dann wartet ja noch das in einer Woche was, das Event.
Genau. Und dann jetzt, also das ist das Thema, was das Format angeht. Und jetzt gibt's Neues in Bezug auf diese beiden, das Netzwerk der Gäste und die Community um Behind the Sea herum. Was sich alle Leute immer gewünscht haben, das habe ich nicht immer auf der Spur gefragt, sondern manchmal auch abseits, ist, dass sich die Leute einmal kennenlernen. Also dass alle Gäste einfach mal zusammenkommen auf einer Party oder auf einem Netzwerk-Event. Und das machen wir oder haben wir, wenn das wahrscheinlich hier veröffentlicht wird, schon gemacht am 6.1. Jetzt, wo wir nehmen das hier am 2.1. auf, deswegen ist es ein bisschen, ist jetzt gerade noch als Zukunftsevent für uns. Da wir sind die ersten 80 Leute, also von, wir haben gesagt, wir laden mal ein Drittel der 200 bisherigen Gäste ungefähr ein und von den 80 Leuten haben ungefähr 50, 60 zugesagt, würde ich sagen, kommen das erste Mal hier in München zu einem Behind the Sea Get Together zusammen. Das heißt, es lernen sich tatsächlich alle Gäste, die dieses eine Thema zumindest gemeinsam haben, dass sie bei uns im Podcast waren, alle aus einem ähnlichen Segment, C-Level, Wirtschaft, Branchen etc., kommen zusammen und lernen sich auf diesem Event kennen und hoffentlich vernetzen sich auch, sodass sie danach natürlich langfristig auch in Kontakt bleiben. Vielleicht nicht nur durch Behind the Scenes, sondern auch dann durch die eigene Vernetzung. Das ist schon mal eine Neuerung. Das heißt, es wird Live-Events geben. Neben so einem großen Get-Together, wo wir alle einladen, möchte ich in 2025 6 oder 7 Behind-the-Sea-Business-Dinner veranstalten. Das ist dann nur für 8 bis 10 Leute und wird auch am 6. erst bei den Gästen veröffentlicht. Sprich, ihr erfahrt das jetzt ja natürlich schon, aber die Gäste natürlich dann auch erst im Nachgang oder die Zuhörenden. Und somit hat man dann die Möglichkeit, die Städte sind schon so einigermaßen ausgewählt. Das ist einmal hier unten München, wo wir natürlich herkommen, dann Wien und Zürich. Dann kommt noch Hamburg und Berlin dazu und Frankfurt oder Düsseldorf. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, vielleicht auch beide. Ja. Also die 7 Städte werden als Behind-the-Sea-Business-Dinner veranstaltet, wo wir dann jeweils 8 bis 10 Gäste aus dem jeweiligen Umfeld oder wer auch immer dann zu der jeweiligen Stadt kommen möchte, einladen. Da ist natürlich First Come, First Served für alle Gäste. Und so sozusagen gibt es dann die Neuerung der Business-Dinner. Ihr wusstet es ja jetzt vor dem Podcast noch nicht. Was haltet ihr davon?
Ja, ich finde die Idee echt richtig cool. Es unterstreicht eigentlich, finde ich, auch nochmal das, was du zu Anfang gesagt hast, dass du ja versuchst, eine Community zu bauen und es nicht nur darum geht, die KPIs zu erhöhen. Und ja, ich finde, das macht es dem Podcast auch echt nochmal besonderer, dass man eben so einen langfristigen Nutzen auch die Gäste haben. Und ja, finde ich eine echt mega coole Idee. Also ich bin echt gespannt, was sich da auch für Gespräche ergeben. Und ja, mega cool.
Du Annie, wie findest du es und vielleicht auch, wie findest du die Größenordnung? Was findest du besser? Findest du es besser, wenn mehr Leute da teilnehmen könnten an solchen Veranstaltungen oder findest du den kleinen Kreis gut?
Also ich glaube jetzt zum Beispiel mit nächster Woche, es ist cool, wenn erstmal so viele sind und überhaupt, also man redet dann ja wahrscheinlich mit ein paar Leuten, deshalb denke ich eigentlich, ist es besser mit den 18, dann kommt man ja mit jedem eigentlich auf jeden Fall fast ins Gespräch, auch wenn man jetzt nicht am selben Tischende oder so sitzt. Also denke ich, wenn man so wirklich mehr mit einer Person reden will oder wirklich jemanden besser kennenlernen und Networking machen will und so, ist, glaube ich, die Größenordnung ziemlich gut und auch nicht zu klein. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Auf jeden
Fall. Genau, das ist dann auch das Ziel, also dass dann wirklich an dem Abend sich auch alle kennenlernen, zumindest mal kurz kennengelernt haben. Vielleicht haben dann irgendwie 3, 4 ein bisschen länger miteinander gesprochen, weil sie nebeneinander saßen oder sich dann zusammengefunden haben. Aber das ist auch das Ziel wirklich, dass du sagst, du wählst dann 8 bis 10 Leute aus, wählst wahrscheinlich eher 20 aus, aber lädst 20 ein und hast dann 8 bis 10 Leute, die auch also Sinn gemacht haben, wo wir uns gedacht haben, okay, es wäre Sinn, dass die sich mal kennenlernen, weil die vielleicht in ähnlichen Industrien sind oder in ähnlichen Branchen oder weil die irgendwie ähnliche Funktionen haben, weil es alles CFOs sind und so weiter. Genau. Okay, ja, cool. Ja, und die dritte Neuerung ist das Thema natürlich dann, also wie gesagt, das eine ist Format, das andere ist Netzwerk, das andere ist Community, wobei das Netzwerk natürlich auch innerhalb der Community ist. Aber die Community, also die Leute, die zuhören, die ist beim Podcast immer die Schwierigkeit, dass es einen Medienbruch gibt zwischen ich höre das Format und ich muss dann aber woanders hingehen, um die Person zu kontaktieren. Ja, bei Social Media bin ich auf Instagram, ich sehe ein Bild, dann kann ich drunter schreiben, blödes Bild oder tolles Bild. Bei Podcast ist es eher nicht so, da gibt es zwar auch die, sage ich mal, Möglichkeit, dann so jetzt mittlerweile auch Kommentare zu verschicken, aber da ist es dann doch eher so, dass die Leute das hören und dann eher auf LinkedIn gucken oder auf E-Mails oder so mit den Leuten versuchen, Kontakt zu treten. Und ich möchte, dass möglichst die Zuhörenden und das Format und die Gäste möglichst nah zusammenrücken. Und je mehr ich die Leute sozusagen mit auf die Podcast-Episode und auf die Gestaltung mitnehmen kann, wie ich die Formate mache, umso mehr kann ich natürlich das dann auch der Zuhörenden, also das Feedback der Zuhörenden in die Episoden reinfließen lassen. Und dazu werde ich jetzt immer mehr Fotos machen, wenn ich bei den Gästen bin. Den Podcast-Post auf LinkedIn auch ein bisschen, sage ich mal, noch mehr mit in die Aufnahme und in den Tag, in den ich dort verbracht habe oder den ich mit den Leuten dann verbracht habe, mit reinzunehmen, wo dann auch wieder irgendwann das Thema vielleicht dann doch Video auch eine Rolle spielen kann, wo man sagt, okay, man macht nicht nur Podcast mit einem CEO, sondern auch verbringt auch einen Tag mit einem CEO.
Und das wird dann der Reporter.
Genau, das wird dann so ein Reportageformat. Und so, also durch mehr Bilder, durch mehr Fragen, durch auch mehr Feedback einholen, möchte ich die Community sozusagen noch mehr in das Format reinholen, sodass dann auch Fragen, die die Community haben, dort abgebildet werden, dass dann auch noch mehr Eindrücke von der Aufnahme mit dabei sind, dass einfach die Leute noch mehr dabei sind, um dann auch sich mehr quasi involviert fühlen und auch Beiträge mir geben.
Ja, genau. Finde ich echt eine gute Idee. Wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, dass ja auch ganz spannend wäre, wenn einfach mal auch die Gäste dir zum Beispiel auf LinkedIn unter deine Posts auch kommentieren würden, was würden sie denn gerne erfahren? Das würde die Folgen auch nochmal abwechslungsreicher machen. Also,
total. Ja. Genau. Ja, genau. Das sind die 3 Themen. Ich glaube, es ist schon genug und man soll sich nicht zu viel vornehmen. Es sind ja jetzt Neujahrssätze, die man gerade bildet. Und ich denke, das reicht. Außer ihr habt noch irgendwelche Ideen. Was würdet ihr noch alles machen?
Mir ist noch was eingefallen. Darüber hatten wir auch schon geredet, Franz, dass wir jetzt auch vielleicht auch mal ab und zu Gäste einladen, die nicht im C-Level sind. Mhm. Weil das ja auch echt gut angekommen ist, als du den Sternekoch interviewt hattest. Da hatten wir uns auch überlegt, ob wir vielleicht auch mal einen Professor, Sportler und solche Persönlichkeiten einladen, weil ich glaube, von denen kann man auch ziemlich viel lernen und ist auch, glaube ich, ziemlich spannend, diese andere Art von C-Level.
Total. Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, wenn man an das Genre C-Level geht, dann ist natürlich der erste Gedanke, war auch meiner, ich muss natürlich auch Leute einladen, die das gemacht haben. Und da ist die Kritik auch aus von den Zuhörenden und von den Gästen sehr unterschiedlich. Viele sagen es genau wie du, die sagen, ja, lad doch mal Politikleute ein oder lad doch mal Leute aus dem Sport ein oder aus dem Musical oder aus irgendwelchen Kunstbereichen. Und die finden das super spannend. Und andere sagen, ja, die sind dann fast schon noch so, das ist gar nicht nischig genug. Die Leute, die du da hast, sind teilweise ja gar nicht im echten C-Level. Also da geht es so ein bisschen auseinander. Ich persönlich bin auch mehr auf der Seite zu sagen, lass uns doch auch mal Sterneköche einladen, lass uns doch gerne mal Olympioniken oder so einladen, weil man von denen Leuten natürlich auch was, wenn man im C-Level, was ja auch ein High-Performing-Umfeld ist, wenn man es so sagt, was lernen kann.
Mir ist auch noch eingefallen, wir hatten ja auch mal drüber geredet, dass du mehrere Gäste einlädst, dass so eine Art Diskussion oder so entsteht. Die Idee fand ich auch ganz spannend. Aber Feedback eh immer ja gerne. Mhm. Ja, das fand ich eigentlich auch cool, wenn es auch um ein Thema geht und dann reden da mehrere Leute drüber oder so.
Total, genau. Wir haben ja jetzt diese inhaltlichen Episoden auch eingeführt, also Bonus-Episoden, die zu einem inhaltlichen Thema gehen, jetzt kein Porträt machen von jemandem. Also die sind dann nicht im Interviewformat. Das sind dann wirkliche Bonus-Episoden, die nicht im klassischen Behind-the-Sea-Format sind. Und da macht auch dieses Panel-Thema Sinn, dass man wirklich mal sagt, man nimmt ein Thema und man macht ein Panel und hat vielleicht zwei Leute, die unterschiedliche Meinung sind, die dann zu dem Thema diskutieren. Da wird jetzt tatsächlich am 6.1. auch das erste Panel stattfinden. Also wenn wir unser Live-Event dort haben, sind zwei Gäste dann. Das gibt es dann vielleicht auch, gibt es dann so einen kleinen Live-Mitschnitt auch danach hier zu hören auf den Kanälen. Aber da werde ich mit zwei der Gäste ein Live-Podcast-Panel sozusagen machen. Werdet ihr auch sehen.
Wenn ihr jetzt ins neue Jahr guckt, worauf freut ihr euch so bezüglich auf Behind the Sea am meisten?
Du zuerst an, Sophie.
Also ich meine, Annie und ich, wir haben ja schon in ein paar Episoden reingehört, die jetzt dieses Jahr schon kommen. Am meisten freue ich mich eigentlich auf die Gäste, weil das ist auch eben das Coole. Finde ich, Franz, dass du halt eben so viele unterschiedliche Gäste einlädst. Klar, C-Level, aber C-Level ist nicht gleich C-Level. Ja. Auf die Gäste freue ich mich. Vielleicht, falls wir das echt irgendwann umsetzen können mit den Videos, darauf würde ich mich auch freuen, weil ich glaube, dann bekommt man auch einfach nochmal so besseres Gefühl. Wie sieht es aus, so ein Podcast? Und man hat so das Gefühl, man ist dabei. Genau.
Ja, da werden wir mal, also da, ich glaube, die Sachen, die wir jetzt beschrieben haben, da wird es einiges, nicht alles, aber bestimmt einiges davon werden wir dann 2025 im Recap sozusagen abhaken, würde ich sagen. Ja. Ein kleines Thema gibt es noch, das werde ich aber nicht zu sehr öffentlich machen. Am 6.1. werden es die Leute kriegen, so ein kleines Geschenk nach 2 Jahren Behind the Sea. Und zwar habe ich für alle, die da draußen ChatGPT benutzen, einen eigenen GPT gebaut, konfiguriert, der sozusagen alle Podcast-Episoden kennt, der diese ganzen 120 Seiten Wordscript da gelesen hat, die wir geschrieben haben anhand der Shownotes etc., der auch teilweise die Skripte kennt und die nach und nach noch mehr gefüttert werden. Und das heißt, man hat dann einen eigenen kleinen Behind-the-Sea-GPT, den man auch fragen kann, wer war der und der Gast, was kam in der und der Episode vor. Also wer sozusagen neu auf das Format kommt und die Episode jetzt hört, der kann mir gerne auf LinkedIn schreiben. Dann kriegt er von mir den privaten Link zu diesem GPT. Und wenn er dann neu in das Format reinstartet, kann man ja auch mit diesem GPT mal chatten und überlegen, bei welcher Episode man anfängt, was einen besonders interessiert, welche Branchen, welche Funktionen, ne, welche Karrieren. Und ich glaube, das ist eine ganz cooles Add-on zu einem Podcast, was ich so bisher noch nicht gesehen habe. Ja, also, oder kann sein, dass ich das einfach noch nicht mitgekriegt habe, aber dass man auch einen GPT hat, der sozusagen einem hilft, in dem Podcast zurechtzukommen.
Oh, mega coole Idee. Also ja. Das hören Annie und ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ja. Also,
hat er das vorher gewusst?
Ja.
Ja, das ist nämlich auch, weil ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, diese Shownotes, ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die lesen die richtig detailliert. Ich kriege auch mit, weil die Leute halt das einfach mir Feedback geben. Aber es gibt auch bestimmt so einen ganz großen Anteil an Hörern, die gar nicht reinschauen. Und ich glaube, wenn man die zugänglicher macht, also eure ganze Arbeit sozusagen dann in so einen KI-Tool mit reingibt und dann kann man damit chatten, ist es einfach für die Leute auch angenehm und dann haben die auch den ganzen Mehrwert aus den Shownotes und dann später auch aus den Transkripten. Da kann man irgendwie gerade noch nicht so viele hochladen, das funktioniert irgendwie nicht, muss ich noch lösen, aber das wird auf jeden Fall was Leute sich, wenn sie hier aufmerksam zuhören, sich holen können und was ich sicherlich irgendwann auch noch halb publik machen werde und jetzt kommende Woche dann beim Event auch für die Leute, für die Gäste veröffentlicht wird.
Voll cool, das sind ja auch vor allem auch viele Episoden, dann kann man echt sagen, mich interessiert vor allem das und das, welche Episoden soll ich hören und so.
Total, ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, oder, 2024?
Ja, auf jeden Fall. Ich will vielleicht noch eine Sache, Franzi, du zum Abschluss mal erzählen könntest, was war so die lustigste Anekdote oder Geschichte, die dir passiert ist?
Ich weiß jetzt nicht, ob es die lustigste war, aber mir hat letzte Woche oder vorletzte Woche, kurz vor Weihnachten, hier an der Rezeption jemand angerufen und zwar, ich sage die Namen jetzt nicht, weil aus Datenschutz, aber der hat auf jeden Fall eine Episode gehört oder gefunden online, als er gegoogelt hat und war der Meinung, dass es ein entfernter oder verschollener Neffe von ihm ist. Also der war dementsprechend dann schon auch etwas älter und der hat dann da in der Rezeption angerufen und meinte, ja, ich suche den Herrn Kubilum, das ist ein, der macht Interviews im Internet. Und dann haben die mir an der Rezeption den Kontakt weitergegeben. Ich habe zurückgerufen und es war dann eben ein Herr mit dem gleichen Nachnamen wie jemand aus meinem Podcast sozusagen. War auch wirklich noch aus 2023, also eins der ersten, aber natürlich in der Google-Suche, wenn man den Namen eingibt, immer noch sehr, sehr weit oben gerankt. Und der hat dann mich gebeten, ob ich ihm nicht dieses Interview zuschicken kann. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also muss ich nicht, das ist schon online, das kann man sich dort direkt anhören. Aber habe ihm nochmal den Link geschickt und hat mich gebeten, den Gast zu kontaktieren, weil er eben gerade so dieses Ahnenforschungsthema macht, was viele Leute ja dann machen, wenn sie im Ruhestand sind oder zumindest habe ich das schon öfter mitgekriegt. Und der ihn für einen entfernten, unbekannten oder noch nicht bekannten Neffen hält.
Vielleicht also Familien jetzt vereinigt durch den Podcast.
Ja, oder?
Das war das Ziel immer.
Ja, das war meine Mission, zum Familien zusammenzubringen. Ja, nee, aber so war, also das war zum Beispiel, ich finde, das ist eine Anekdote, die ist irgendwie cool. Also.
Ja, sowas, damit würde man wirklich gar nicht rechnen.
Toll. Ja. Ich hoffe, also wie gesagt, da draußen gerne nochmal Rückmeldung geben an die Person, die das wahrscheinlich nicht hört, aber vielleicht der Gast, der das jetzt hört, ob das geklappt hat.
Es bleibt spannend.
Ja.
Danke euch auf jeden Fall. Danke euch für 2024 und ich freue mich auf 2025.
Danke dir, Franz. Freuen uns auch sehr.
Ja.